Hi, ich bin Carolina, Nike-Schmeckte und junge Freundin der Staatsgalerie Stuttgart. Gemeinsam mehr sehen. Das tun wir mit diesem Podcast Kunst im Ohr, nämlich hinter die Kulissen der Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Herzlich willkommen zur neuen Folge Kunst im Ohr, heute mit Christoph Söller.
Hallo, guten Nachmittag.
Du bist Künstler, jemand, der deine Kunst noch nie gesehen hat. Wie würdest du sie beschreiben?
Also ich habe Bildhauerei studiert an der Kunstakademie und beschäftige mich in den letzten Jahren verstärkt mit dem Material Ton oder mit keramischen Materialien. Und beschreiben würde ich sie, dass sie sehr filigrane, organische Formensprache annimmt.
Wie bist du drauf gekommen, Bildhauerei zu studieren?
Das Material, Ton hat mich schon sehr früh beschäftigt und es hat sich eigentlich dann in so einer 9. Klasse wurde dann für mich klar, dass ich in diesen Bereich gehen will, in diesen künstlerischen Bereich. Und dann hat sich das verstärkt durch den Kunstlehrer damals, der mich gefördert hat und bei dem er sich dann im Atelier auch irgendwie als Schüler schon austoben durfte. Und nach dem Abitur war dann klar, dass ich in eine Akademie will. Und das hat dann hier in Stuttgart dann auch geklappt.
Und wie war es an der Akademie?
Eine ganz besondere Zeit. Am liebsten würden wir uns jetzt nochmal mitmachen. Aber dann vielleicht eher im Seniorenstudium in ein paar Jahren wieder. Und ja, ich fand, die Akademie war für mich eine ganz prägende, intensive Zeit. Auch nicht nur die Auseinandersetzung mit der Kunst, mit den Professoren, sondern auch mit den Kommilitoninnen. Und es haben sich tolle Freundschaften dort damals entwickelt, die heute 25 Jahre später immer noch halten.
Ja, es wäre jetzt meine Nachfrage gerade gewesen, wie man im Kontakt bleibt, also ob man noch mitbekommt, was bei den anderen heute los ist oder ob sich das dann verläuft mit der Zeit.
Ich habe meine besten Freunde in der Zeit gefunden.
Schön.
Und wir begleiten uns irgendwie die ganze Zeit, das ganze Leben lang jetzt bis heute und treffen uns auch in regelmäßigen Abständen. Einmal im Sommer gehen wir sogar in einer kleineren Gruppe immer ins Elsass, in ein Atelier von einer Künstlerfreundin und arbeiten da dann eine Woche zusammen. Und da haben wir dann auch wieder so diese Atmosphäre, wie sie an der Akademie manchmal war.
Schön. Und hast du an der Akademie dann schon deinen Weg gefunden, wie du die Kunst in den Alltag einbaust?
An der Akademie zu der Zeit noch nicht. Das kam erst später. Mhm. Es war an der Akademie, habe ich zuerst beim Herrn Baumgartel, dann beim Professor Michou studiert und dann im Hauptstudium bei der Professorin Joan Jonas. Und da hauptsächlich im Bereich Installation, Raum und Video-Performance. Und dann eigentlich erst später dann zu diesem Material Ton oder zu den keramischen Massen erst später gekommen.
Magst du da vielleicht erzählen, wie da dieser Übergang, also weil es ist ja Videoinstallation und Ton, da ist ja schon eine nicht Distanz, aber da liegt ja was dazwischen. Oder was sind...
Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, weshalb ich dann wieder auch vor 15 Jahren auf diese keramischen Massen zurückkam, war, dass ich mal wieder mit den Händen was tun wollte. Mit den Medien, das war sehr viel am Rechner und es entsteht ja auch ein Produkt, aber das nicht in der Form greifbar ist. Und da kam das eben, das ist so ein Produkt wiederherzustellen irgendwie mit diesem Material. Das war, glaube ich, so die größte intrinsische Motivation, irgendwie da anzufangen und sich da dann auch wieder reinzuarbeiten. Und das hat auch einige Jahre gebraucht, um mit diesem Werkstoff, mit über viele Versuche, da mit diesem Werkstoff, auch was das handwerklich angeht, den Werkstoff irgendwie bearbeiten zu können.
Was ist die größte Herausforderung beim Ton?
Die Erdanziehungskraft. Also es ist ein Klumpen, der aus der Erde kommt und der will, wenn man ihn fallen lässt, irgendwie platscht er auch wieder auf den Boden und der will immer wieder zurück, hat man manchmal den Eindruck. Und das Interesse bei mir ist ja, aus diesem Material, was dem was zu entlocken, dass was Leichtes, Unbeschwertes, Schwebendes bekommt. Und das sind natürlich, das ist diese Diskrepanz von diesen zwei Polen, ist so die größte Herausforderung.
Und da stelle ich mir jetzt aber vor, dass ja, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, das oft nicht klappt, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wie gehst du dann damit um?
Also jeder Versuch, der scheitert, der bringt mich ja auch wieder weiter für das nächste Vorgehen oder nächste Vorhaben. Es ist im ersten Moment frustrierend, klar, wenn es so zusammenkracht. Aber letztendlich überlegt man ja dann anschließend, an was es gelegen hat und findet wieder Möglichkeiten. Und mittlerweile passiert es auch sehr selten.
Und wie kann man sich einen Alltag bei dir vorstellen? Also hast du einen klassischen Arbeitsalltagstag?
Also was die künstlerische Tätigkeit angeht, bestimmt es eigentlich nicht so sehr der Tag, sondern muss man eher so in Wochen oder Monaten denken. Ich fange meistens bei einer neuen, wenn ich eine neue Idee bekomme, fange ich meistens mit Skizzen an. Und bei diesen Skizzen entstehen erste Serien oder erste Ideen zu Serien, was Formsprache angeht und was die Farbigkeit angeht. Und in der zweiten Phase, nach dieser Skizzenphase, erfolgt eigentlich, dass so kleine Modelle entstehen. Man sieht sie auch hier drüben, jetzt die anderen nicht, aber das sind so ungefähr 10 cm hohe kleine Keramikarbeiten, wo die bestimmte Tonsorte schon mal getestet wird, die Form. Und jetzt sind sie das erste Mal gesprüht. Und dann kommt der zweite, der Glasurbrand. Das ist jetzt das, was im nächsten Schritt erfolgt, wo dann Glasurproben aufgetragen werden. Und dann habe ich eben meine kleinen Modelle, wo ich schon mal weiß, hinsichtlich Glasur, Brenntemperatur, dass es funktioniert oder dass man es verändern muss. Und im nächsten Schritt, dann sind es meistens diese Umsetzungsphasen, wo es dann an die eigentliche Arbeit geht. Und da brauche ich einen Zeitraum bei dem Material, einen längeren Zeitraum bei dem Material, weil er darf ja nicht austrocknen. Und es sind meistens irgendwie so, ja, an manchen Arbeiten sitzt man dann eine Woche dran und dann kann man es auch nicht unterbrechen. Also dann kann man es so ein paar Stunden unterbrechen, aber sollte schon kontinuierlich dabei sein.
Das heißt, dass du auch also wirklich so intensive Phasen hast, wo du an den Dingen arbeitest, eben auch durch das Material.
Ja. Also man muss die Arbeiten dadurch, dass sie so filigran sind, man muss sie feucht halten, um dran weiterarbeiten zu können. Packt man sie jetzt ein und hat es zu feucht gemacht, dann krachen sie auch wieder in sich zusammen. Trocknen sie zu schnell durch, kann man anschließend nicht mehr weiterarbeiten. Und das ist, eigentlich muss man dann schon, ich sag mal, dabei bleiben. Wie wenn man kocht, kann man auch nicht weggehen.
Das stimmt. Und für jemanden, der jetzt sich noch nicht so mit Ton auskennt oder vielleicht auch nur diese Erfahrung in der Schule gemacht hat, wo man ja manchmal auch mit Ton arbeitet, was machen die verschiedenen Tonarten aus?
Zum einen ist es die Körnung. Es gibt dann einen Schamottanteil, der kann sehr fein sein. Dadurch kriegt man dann eine sehr glatte Oberfläche. Dann gibt es Tonsorten mit einem sehr hohen Schamottanteil. Damit durch kann man größer arbeiten und höher und dicker. Ja, und da entstehen weniger schnell Risse. Und bei den schwarzen Tonarbeiten, da macht es hauptsächlich dann auch die Brenntemperatur aus. Die werden bei 1300 Grad gebrannt und die werden im Ofen dann schon fast wieder so kurz vor der Grenze, bevor sie wieder flüssig werden. Und das denkt man immer nicht irgendwie, wie Ton wieder flüssig. Aber klar, Lava ist auch flüssig irgendwie. Ja. Von daher. Und dadurch diese hohe Brenntemperatur bekommt es dann irgendwie diesen ganz schwarzen, magmahaften, lavahaften Oberfläche. Und die Diva unter den keramischen Massen, das ist das Porzellan, unglaublich fein. Und das verzeiht einem keinen Fehler. Da hat man sofort einen Riss drin.
Okay. Ja, spannend. Ja, jetzt auch besonders bei dem schwarzen Ton. Arbeitest du dann da noch mit Glasur oder lässt du ihn sozusagen in seiner Natürlichkeit dann?
Bisher habe ich bei den schwarzen, hochgebrannten, grob schamottierten Tone habe ich keine Glasur verwendet. Aber ich will es nicht grundsätzlich ausschließen. Also das, vielleicht entstehen im Sommer ein paar Glasurproben, aber eigentlich bei dem schwarzen Ton eher weniger.
Ja. Und du hast ja gesagt, dass die Farbigkeit vorher schon ein Thema ist. Und ich stelle mir das aber auch herausfordernd vor, diese Entscheidung sozusagen in der Skizze zu treffen und dann das Material ja sozusagen auch nochmal wie mitarbeitet bei dem Prozess, weil du ja auch schon sehr lange mit dem Material arbeitest, bist du schon an dem Punkt, dass du sozusagen genau weißt, wenn ich diesen Ton in dieser Temperatur mit dieser Glasur kombiniere, dann kommt das raus oder hast du auch noch überraschende Momente?
Ich glaube, jedes Mal, wenn man einen Ofen, jeder Keramiker wird das bestätigen, wenn den Ofen aufzumachen, ist jedes Mal eine Überraschung. Und da ist man, zittert man oder Freude und Leid liegt da sehr oftmals nah beieinander, wo im Ofen nicht so, jetzt nicht so viel kaputt geht. Meistens ist es schon, sieht man es schon vorher beim Trocknungsprozess, dass da Risse entstehen und dann weiß man, das bildet sich im Ofen dann durch den Schrumpfungsprozess noch weiter aus. Aber ansonsten, weil du das mit den Skizzen angesprochen hast, ich glaube, die Skizzen sind Ideenanregungen. Ja? Mhm. Und man muss da auch, ich sehe die Skizzen auch so auf einen Weg, auf einen hinführenden Weg bei der Umsetzung. Und man muss da schon auch aufpassen, dass man dann nicht Sklave seiner Skizze wird. Weil das Material hat eine eigene Dynamik. Und diese Dynamik, da muss man dann bei verschiedenen Sachen im Entstehungsprozess drauf eingehen, und das dann auch abändern. Und das Abändern auch für sich selber zulassen.
Ja, das klingt nach einem sehr aufregenden Prozess. Also mit viel Loslassen auch und oder sich einlassen auf sein eigenes Thema. Und wo nimmst du deine Inspiration dafür her?
Ja, also ich habe während dem Studium mal eine Zeit lang war ich an der Uni unten neben der Akademie und habe eine Literaturwissenschaft, hat mich interessiert und dann einige Vorlesungen und Seminare besucht und da haben wir uns ein Semester lang mal mit Jean-Paul beschäftigt und nicht, dass das jetzt grundsätzlich als Ideensquelle dient, aber es beschreibt so, glaube ich, so einen Blick, der sich bis heute beibehalten hat. Und er beschreibt in seinem Leben das Quintus Fixlein an einer Stelle, dass er, ja, wahrscheinlich hat er schon ein paar Schwarzbiergläser oder ein paar Gläser Rotwein getrunken gehabt, vermutet man, ja. Und dann beschreibt er da an diesem Abend, wie er vor seinem Schreibtisch sitzt und das Mikroskop sieht und auf einmal fängt er an, irgendwelche Sachen unter das Mikroskop zu legen und beschreibt dann sehr schön, wie aus dem Schmetterlingsstaub irgendwelche blühenden Landschaften er darin erkennt, aus ein paar Sandkörnern die weite Wüste und aus dem Tropfen Burgunder, da sieht er auf einmal das Rote Meer. Und was ich mich an dieser Stelle irgendwie da bis heute fasziniert, ist, dass man im Kleinen oftmals Antworten bekommt auf Fragen, die man sonst eigentlich, die ganz großen Fragen eigentlich. Und das finde ich spannend.
Hast du dann auch ein Mikroskop hier?
Mikroskop nicht, irgendwie, aber ich sammle alles Mögliche an so Pflanzenteilen. Hier drüben liegen so Nervaturen von diesen Laternchen, die kennt man vielleicht im Herbst, stehen die manchmal im Garten drin. Und wenn die anfangen zu verrotten, dann bleiben nur noch die Adern übrig. Und dann ist etliche Medizinbücher, älteren Medizinbüchern, mit alten Druckgrafiken. Und dann fasziniert mich, dass oftmals die gleichen Strukturen und eine gleiche Formensprache auftritt, irgendwie hier bei diesen Nervaturen von Blättern oder Pflanzenteilen oder dann eben auch Adern im menschlichen Körper und solche Leitsysteme, finde ich spannend, die dann mit diesem Material umzusetzen und ein Stück weit dann auch natürlich, dass es was Eigenes bekommt und gedanklich weiterentwickelt und weitergedacht werden darf.
Du hast jetzt ja gerade, ich fand den Punkt sehr schön mit dem in Antworten im Kleinen auf die großen Fragen finden. Und was mir dann jetzt gerade gekommen ist, hast du einen Wunsch, wie Menschen, die deine Kunst anschauen, also wie sie sie anschauen, also sozusagen, oder mit welchen Fragen sie sich dem begegnen sollen?
Verfolgt da eher einen Ansatz, auch aus der Literatur, dass ich denke, weder so diesen biografischen Ansatz oder gesellschaftlichen, hermeneutischen oder sonstige. Ich finde, verfolge ich eher den Ansatz, dass wie bei meinem Schriftsteller, der ein Werk geschrieben hat und wenn es gedruckt ist, dann gebe ich es raus. Dann gibt es die Schriftstellerin raus und dann gehört es demjenigen, der es liest. Und so sehe ich das auch bei den Arbeitern, wenn die ihr aus dem Atelier rausgehen, öffentlich dann zugänglich sind, sei es medial oder dann tatsächlich in Ausstellungen oder Galerien, dann gehört es dem Betrachter.
Und wenn jetzt jemand sozusagen mit so ganz frischen Augen oder frischem Blick deinen Werken begegnen würde, was würdest du da für einen Tipp mitgeben? Also wenn man noch nicht diese Sehgewohnheiten hat, Kunst anzuschauen und ja sozusagen aus der vermittelnden Perspektive.
Also eine Methodik, die man ihnen an den Hand gibt, zu sehen.
Also ja, vielleicht so ein bisschen, also ohne das jetzt irgendwie zu schwer zu machen, aber Menschen, die vielleicht so die neu in der Kunstwelt sind, da habe ich öfters gespiegelt bekommen, dass dann die Frage kommt so, ja, aber ich kann es nicht einordnen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie ich schauen soll. Mhm. Deswegen nehme ich die Frage immer gerne mit.
Ich würde den Tipp geben über Assoziationen zur Arbeit und frei weg zu sagen, was einem dazu einfällt. Und ich finde, da kommt man schon oftmals sehr nahe. Und es muss ja auch nicht dem Künstler nahe kommen, sondern es ist ja auch, es ist ja vor allem wichtig, dass der Betrachter etwas mit dieser Kunst, dass die ihm etwas gibt. Und da, glaube ich, über das eigene Empfinden, was einen gerade zu unterschiedlichen Lebenszeiten oder sonstigen Begebenheiten, was einen gerade da berührt und was für Erinnerungen man daran hat, irgendwie über solche Assoziationsketten für sich selbst, das bleibt zu erschließen. Ja.
Schön. Wie ist es bei dir? Hat Kunstschauen einen Platz?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Und man schaut immer irgendwie alle Arten von Museen irgendwie.
Oder beziehungsweise, ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass du ja sehr mit offenen Augen durch die Welt gehst und, glaube ich, auch viel Formen einfach aus dem Alltag vielleicht mitnimmst. Aber gibt es auch diesen Moment, wo du bewusst sagst, okay, gut, jetzt möchte ich vielleicht sehen, woran mein Umfeld gerade arbeitet und dieses bewusste, aktive Kunstschauen?
Das interessiert natürlich schon. Also ja, man will ja wissen, was um einen herum auch passiert. Aber ich glaube, es hat wenig Auswirkungen auf das eigene Tun. Also oder nicht vielleicht im Unterbewussten, irgendwie, das kann ich nicht ausschließen. Aber nicht direkt, dass ich jetzt sage, ich schaue jetzt mal, in welche Richtung geht das denn jetzt hier und in welche Richtung geht es da. Und jetzt tauchen auf einmal überall eine Kombination zwischen Material und Installation und Medien wieder auf. Und jetzt fange ich auch an und gehe da in diese Richtung. Also das wäre kontraproduktiv und das bringt dann, wäre auch unehrlich und auch keine. Also das funktioniert so nicht. Nee, für mich nicht.
Und wenn du in der Schatzgalerie bist, ja. hast du da ein Lieblingswerk?
Ich glaube, ein Werk, was ich mir jetzt überlegt habe, weil die Frage hast du mir da, das war ja die einzige Frage, die du mir mitgegeben hast, genau. Schon im Vorfeld. Und ich habe von Panini das Roma Antica. Hat einen persönlichen Bezug, natürlich etwas merkwürdig, wieso kommt man jetzt hier mit einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert, als Bildhauer. Aber es hat auch einfach damit, es hat dann damit zu tun, dass mit der Liebe zu Rom. Und während im Kunstgeschichte-Studium an der Akademie war Rom schon ein Schwerpunktthema bei mir. Die erste Reise nach dem Abitur ging nach Rom. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, war ich mehrfach beim Deutschen Archäologischen Institut dort und habe einige Fortbildungen gemacht. Und von daher ist es immer wieder schön, wenn man durch die Staatsgalerie, wenn ich durch die Staatsgalerie gehe. Und das ist so ein Bild, da werfe ich immer einen Blick drauf und denke an die schöne Zeit, die ich dort schon erlebt habe.
Magst du vielleicht kurz beschreiben, was man sieht, wenn man uns nicht kennt?
Also das Werk von Panini, Mitte 18. Jahrhundert, 1750, 1756, in Auftrag gegeben. Und man sieht einen konstruierten, komplizierten Raum, perspektivisch dargestellt, der mit überfüllt an den Wänden mit einer Petersburger Hängung, dicht an dicht, jeder Rahmen an den nächsten anschließend. Und auf dieses ist, man erkennt sofort, dass die Absicht war, möglichst viele Bilder im Bild irgendwie darzustellen und neben den Bildern auch in den Gängen, auf dem Boden, antike Plastiken. Und ja, wenn man es im Vergleich zu heute zieht, dann ist das ja, wie wenn wir durch die Stadt gehen irgendwie und im Urlaub, dann haben wir unsere Selfies oder Fotos. Und damals zu der Zeit natürlich auch dieses Bedürfnis, möglichst viele Bilder von Stadtansichten mitzunehmen und dann dieser Kunstgriff irgendwie, okay, wir machen das in dem Gemäldegalerie und haben dadurch das Kolosseum, die Milvische Brücke, das Pantheon, irgendwie der borghesische Fechter und so weiter. Man könnte jetzt noch ewig weitermachen. diese ganzen Bilder in einem Bild mit dabei. Finde ich ein ganz, ganz schöner Kunstgriff. Ja. Barocker Kunstgriff mit einer Wahnsinnsinszenierung. Und wegen dem Selfie, er hat sich ja selber auch abgebildet, der Maler.
Ja, super. Also lohnt sich auf jeden Fall. Da hat man auch viel, finde ich, ist es so eins, wo man wirklich auch lange drin verweilen kann, weil eben so viele Bilder in den Bildern sind. Ja, ich fand es jetzt ganz spannend, dass du die Archäologie angesprochen hast. Das heißt, da wahrscheinlich auch dann der Schwerpunkt auf die Keramikfunde, nehme ich mal an. Also bei deiner, ist es dann Recherchearbeit sozusagen? Oder ein Interesse, wie zu einer anderen Zeit mit dem Material umgegangen wurde?
Auch ungefähr. Aber wenn man jetzt gerade mal an Pompeji denkt, dann und diese Abgüsse von den Personen, die dann dort gestorben sind, und die denkt irgendwie, das waren ja dann diese Hohlräume, die mit Gips ausgegossen wurden und dadurch unglaublich faszinierende, schon auch ein bisschen gruselig irgendwie, ja, also weil es ja die Abgüsse von echten Toten, von toten Menschen sind, aber von schon auch beeindruckend, wenn man die sind gerade neu präsentiert in Pompeji irgendwie und atemberaubende Skulpturen.
Spannend. Und möchtest du uns einen Einblick geben, woran du gerade arbeitest?
Momentan an den Klausurproben, die stehen ja hier. Es wird gerade ein bisschen farbiger. Das so viel schon mal. In der letzten Serie, das war diese White Gold Serie, wo ich hauptsächlich mit Porzellan und einer grobschamottierten Masse gearbeitet habe. Und da fand ich es spannend, dass das Porzellan eine andere Schrumpfung hat als die die schamottierte Masse. Und dadurch sind Risse entstanden. Und das ist eigentlich für jeden Keramiker, wenn der vom Handwerk kommt, ist ein Riss irgendwie eine Katastrophe. Und ich liebe Risse irgendwie. Und diese Risse, die wurden dann auch noch überhöht mit Gold irgendwie, ja. Und da hat man dieses aufgeplatzte, also wie so, auch wieder so Verwundungen vielleicht auch irgendwie, die man mit dem Mikroskop anschauen würde, ja, die dann auch so aufplatzen oder rissige Haut. Und das waren so diese, das dann aber mit so einem edlen Material eigentlich dann wiedergegeben. Also Porzellan ist dann das weiße Gold, ja, unter den keramischen Massen. Das fand ich ganz spannend. Und momentan, es bleibt in dieser organischen, filigranen Formensprache. Und ich glaube, die neuen Arbeiten, ja, da müssen wir schauen, es wird bunter.
Spannend, das klingt. Ja, also macht auf jeden Fall neugierig. Also besonders mich beeindruckt eben auch dieses, also die haben nur diese rudimentären Kenntnisse mit Ton und halt eben auch dieses, dass es so in die Höhe geht und dieses Filigrane möglich ist, weil ja, ich glaube, wenn man das mal in der Hand hatte, weiß man, dass es schon auch gerne macht, was es möchte und nicht, was man möchte. So. Schön. Ja, sehr spannend, Christoph. Gibt es noch etwas, was du jungen Menschen, die ein Kunstinteresse haben, mitgeben möchtest?
Das Interesse zu schauen irgendwie und durch die Welt zu gehen, irgendwie auch durch die Kunstwelt, nicht ausgeschlossen, irgendwie mit der Schulung aller Sinne. Also das finde ich, glaube das, was die Wahrnehmung angeht, das finde ich gerade in unseren digitalen Zeiten schon ein Aspekt, den ich den jungen Menschen gerne mitgeben würde auf den Weg mit allen Sinnen erleben und das selber auszutun, Mut zu haben, das auszuprobieren und ohne jetzt vielleicht sofort ein Ziel zu haben, das muss jetzt gleich was dabei rauskommen, sondern die Freude an dem Tun erfahren und erleben.
Schön. Und ja, wer Lust hat, sozusagen dich und deine Arbeiten kennenzulernen, hat dann ja auch Ende Juli die Möglichkeit, dich zu besuchen.
Ja. Die jungen Freunde der Staatsgalerie kommen zum Atelierbesuch da vorbei hier. Irgendwie, ich freue mich. Ich hoffe, es wird mal ein schöner Sommerabend irgendwie, dass wir ohne Regen irgendwie, dass wir hier neben den Arbeitern dann auch diesen Tag auf der Terrasse ausklingen lassen können und sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Wir freuen uns, wenn es hier voll wird.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Fragen und bis dann.
Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der Jungen Freunde Staatsgalerie Stuttgart. Die Jungen Freunde Staatsgalerie sind kunstbegeisterte Menschen zwischen 18 und 35. Unser Motto lautet: Gemeinsam mehr sehen. So lernen wir bei vielen Veranstaltungen gemeinsam mehr über Kunst. Wenn du mitmachen oder mehr über uns erfahren möchtest, dann besuche unsere Homepage unter www.jungefreundestaatsgalerie.de oder schaue bei Instagram vorbei. Dieser Podcast ist entstanden mit freundlicher Unterstützung von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente, die in der Wirtschaftsprüfung Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung durchstarten möchten.